Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Genderfragen und Rassismus, das sind Themenbereiche, die immer wieder im Fokus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Diskussionen stehen. Auch Ende der vergangenen Woche trafen sich internationale Forscher in Berlin zu einer Tagung des Deutschen Historischen Museums und des Jüdischen Museums. Im Mittelpunkt ihrer Diskussionen stand einer der einflussreichsten Historiker im 20. Jahrhundert, George Mosse. Der wurde 1918 in Berlin geboren und entkam mit seiner Familie der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Von der University of Wisconsin aus forschte er in den 50er Jahren zu Genderfragen und die Entwicklung von Rassismus. Dafür bekam er internationale Anerkennung. Einfluss auf die Forschung hat er bis heute. Hören Sie mehr von Andreas Beckmann.
Die Katastrophe des jüdischen Volkes war das zentrale Thema im Leben George Mosses. Er ging es allerdings ganz anders an als die meisten seiner Kollegen, betont Raphael Groß, Direktor des Deutschen Historischen Museums.
George Mosse ist kein Holocaust-Forscher, hat nie über den Holocaust geforscht. Er hat über europäischen Faschismus gearbeitet, er hat Rassismus untersucht, zurück vom 18. Jahrhundert an. Er hat Fragen gestellt von Verhältnis von Sexualität, Nationalismus, Männlichkeitsvorstellungen, Bürgerlichkeit und gehörte zu denjenigen, die als Kulturhistoriker mit den größten Einfluss im 20. Jahrhundert hatten.
Kulturgeschichte stand bei Mosse im Mittelpunkt, weil ihn weniger interessierte, wie die Vernichtung bewerkstelligt wurde. Ihn beschäftigte die Frage, warum eine so menschenverachtende Bewegung wie die der Nationalsozialisten hatte an die Macht kommen können. Und dann auch noch ausgerechnet in Deutschland, wo Emanzipation und Integration der Juden doch nach dem Ersten Weltkrieg längst geglückt zu sein schienen. Und zwar über Bildung.
Bildung ist ein Begriff, der aus seiner Sicht für die deutschen Juden, die Deutsche sein wollten, sowas wie ein Eintrittsbillett ins Deutschsein ermöglichte, ins, man kann auch sagen, Gleichsein ermöglichten.
Mosses eigene Familie, seit dem 19. Jahrhundert angesehener Teil des deutschen Bildungsbürgertums, wirkte in dieser Hinsicht geradezu exemplarisch. Umso größer war für ihn der Schock, als er 1933 als 14-Jähriger mit seinen Eltern fliehen musste. Im Nachhinein analysierte er, dass der Weg über die Bildung in eine Sackgasse geführt habe.
Die deutschen Juden hatten keine Unterklasse, keine Bauern, keine Arbeiter. Sie hatten keine Beziehung zu den unteren Klassen. Und dadurch kamen sie natürlich immer mehr in die Isolation.
Die Weimarer Gesellschaft war so tief in verschiedene Milieus gespalten, dass die gebildeten Schichten kaum mitbekamen, wie von Ressentiments geleitete Parteien wie die NSDAP zu Hoffnungsträgern für Massen werden konnten.
Dieser Massenpolitik gehörte die Zukunft. Und sie haben es nie verstanden, was wirklich los war. Und sie waren nicht die Einzigen, viele Deutsche haben es auch nicht verstanden, ja? Aber für die Juden war das eine tödliche Sache.
Die Judenvernichtung blieb eine deutsche Besonderheit. Aber mit ihrem Ansatz, Menschen mit Hilfe völkischer Parolen ein Gefühl von Gemeinschaft zu vermitteln, waren in den 30er Jahren Faschisten quer durch Europa erfolgreich. Die Ursache dafür sah Mosse in einem alltäglichen Rassismus, der sich auf dem Kontinent seit dem Kolonialismus ausgebreitet hatte, berichtet Stephen Ashheim, Historiker an der Hebrew University of Jerusalem.
Ultimately, Fascism and Nazism were part of the broadest defining developments of political modernity.
Letztendlich waren Faschismus und Nationalsozialismus für Mosse Produkte einer politischen Moderne, in der bestimmte Menschen, vor allem weiße, christliche Männer, zum Idealbild erhoben und andere, wie Juden oder Frauen, abgewertet wurden.
Als Liberaler war Mosse überzeugt, dass alle Menschen gleich seien. Doch er erkannte als Schwäche des Liberalismus, dass der dieses Ziel zwar argumentativ postulieren, aber nicht praktisch verwirklichen konnte. Der Faschismus knüpfte mit seiner Herrenmenschenideologie an dem Umstand an, dass im Alltag Ungleichheit und Vorurteile fortlebten. Beides vertiefte er noch weiter, nachdem er an die Macht gekommen war, betont der Sozialphilosoph Robert Zwark vom Literaturarchiv Marbach.
Der Nationalsozialismus beruht darauf, dass noch die kleinsten Dinge des Lebens von der frühesten Kindheit an bis ins hohe Alter der politischen Ideologie unterworfen werden. Das sozusagen alles, was man tut, welche Musik man hört, welche Kleidung man trägt, werden eingepasst in die nationalsozialistische Ideologie. Und der Nationalsozialismus hat auch sehr verstanden, den Menschen eine bestimmte Form von Harmlosigkeit anzubieten, auch als Ablenkung von der Barbarei, die vorbereitet wurde und dann durchgesetzt wurde, also das Kraft-durch-Freude-Programm oder auch scheinbar ganz unpolitische Filmproduktionen. Und insofern kann man sagen, und das ist eine der Pointen von George Mossy, es gab da keinen harmlosen Alltag.
So wurden auch Bildung und Schule Instrumente faschistischer Herrschaft.
Da wurde immer gesagt, dass es nicht darum geht, den Kindern Wissen beizubringen. Man möchte sie nicht zu Gelehrten machen. Es gab also ein anti-intellektuelles Moment, sondern es geht um Charakter. Und der Charakter wiederum, der hat mit dem Körper zu tun.
Ideale Körper waren die von wehrhaften heterosexuellen Männern. Als Pendant dazu propagierten die Faschisten die gebärfähige und willige Frau. Diese Geschlechterstereotypen hatten sie natürlich nicht erfunden. Aber indem sie an so alte Vorstellungen anknüpften, konnten sie behaupten, eine angeblich natürliche Ordnung wiederherzustellen. Für Mosse war in dieser Ordnung in doppelter Hinsicht kein Platz, denn er war Jude und Homosexueller, erzählt Stephen Asham.
So in all these ways, Mosse, I think, became perhaps the most important contemporary historian.
Vielleicht lag es daran, dass er in mehrfacher Hinsicht Außenseiter war. Auf jeden Fall wurde Georg Mosse zum wichtigsten zeitgenössischen Historiker, was die Untersuchung von Integrations- und Ausschlussmechanismen angeht.
George Mosse trieb stets die Frage um, ob Mechanismen des Ausschlusses in demokratischen Gesellschaften noch einmal so weit auf die Spitze getrieben werden könnten, dass ein neuer Faschismus möglich würde. Und er neigte dazu, diese Möglichkeit nicht auszuschließen. Die Konstanzer Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Mann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, fürchtet, dass aktuelle Entwicklungen in Europa ihn bestätigen könnten.
Wir sind in einer polarisierten Situation in Europa. Es gibt wieder neue Exklusionsmechanismen. Es gibt eine Schärfe des Hasses und der Entzweiung. Und in dieser Situation ist es ganz, ganz wichtig, Mosse wieder zu lesen, weil er Modelle anbietet für Inklusion und vor allem für eine diverse demokratische Gesellschaft.
Das wichtigste Modell, das Aßmann bei Mosse findet, ist ausgerechnet die Nation, auf die sich ja auch die neuen rechten Bewegungen berufen. Aber Mosse hat einen ganz anderen Nationenbegriff als sie. Für ihn ist die Nation keine völkische Gemeinschaft, sondern eine solidarische Gesellschaft, die sich an den Werten der Französischen Revolution orientiert: Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und die alle mit einschließt, die auf dem Gebiet des jeweiligen Staates leben, egal woher und wann sie gekommen sind.
Er ist dafür nicht abschaffen. Wir brauchen die Nationen noch und ich würde auch sagen, wir brauchen sie, weil sie eine riesengroße, wichtige Integrationsmaschine sind. Wir können die vielen Leute, die auch von außen nach Europa kommen, auch gar nicht integrieren ohne die Nationen. Wir können auch nicht die kulturelle Vielfalt erhalten ohne die Nationen. Aber wir müssen auch sicherstellen, und da kommt Mosse rein, dass diese Nationen zivilisiert werden. Also die Nationen, die sich auf einen Kult der Stärke und des Krieges gestützt haben, die können wir nicht mehr gebrauchen.
Die kriegerische Nation formiert sich als geschlossene Einheit gegen vermeintliche äußere Bedrohungen. Mosses solidarische Nation lässt dagegen innere Vielfalt und Weltoffenheit nicht nur zu, sondern schätzt sie als Bereicherung. Diesen Nationenbegriff müsse man heute gegen Rechtspopulisten verteidigen, fordert Aleida Aßmann.
Wir müssen jede Gesellschaft immer von dem Außenseiter aus, der er selber war, denken und aus seiner Perspektive, aus ihrer Perspektive die Gesellschaft beurteilen. Es ist wirklich die radikale Perspektive der Menschenrechte, die er da vertritt. Und er sagt, es ist der Test einer demokratischen Gesellschaft, einer solidarischen Gesellschaft, die sich daran misst, wie sie mit diesem Außenseiter umgeht.
Diesen Test muss eine moderne Gesellschaft in zweifacher Hinsicht bestehen. Zum einen müssen die Menschenrechte in Verfassung und Gesetzen garantiert werden. Zum anderen müssen sie im Alltag gelebt und verteidigt werden, damit die Demokratie nicht wie in Weimarer Zeiten von innen ausgehöhlt wird. Denn auch in demokratischen Gesellschaften gibt es keinen unpolitischen, harmlosen Alltag, betont Robert Zwark. Ignoranz gegenüber sozialer Ungleichheit oder Fremdenfeindlichkeit gefährde den Zusammenhalt.
Es gibt einen Satz von Walter Benjamin, wo sinngemäß gesagt wird, die Katastrophe ist, dass es so weitergeht. Und natürlich stimmt es nicht nur für die Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch für unsere Gegenwart. Die Tatsache, dass das Leben weitergeht, während gleichzeitig natürlich aller Orten das, was man Fortschritt nennt, Opfer fordert und Leute in den Ruin treibt und in den Tod, das würde jetzt auf jeden Fall dagegen sprechen, von einem harmlosen Alltag zu sprechen.
Die Katastrophe wird sich dann nicht wiederholen, wenn die Demokraten in Europa politisch und im Alltag diesmal zusammenstehen gegen jene, die Minderheiten diskriminieren oder ausgrenzen wollen. In dieser Erkenntnis liegt für moderne Gesellschaften die Aktualität von George Mosses Werk.